HR Info Wirtschaft
mit Daniel Bauer. Wenn sich die Bundesregierung in Berlin zu einem Autogipfel trifft, dann hat das nach dem Dieselskandal immer einen etwas faden Beigeschmack. Anfang vergangener Woche war es mal wieder soweit, aber diesmal ging es zur Abwechslung nicht um neue Hiobsbotschaften aus Wolfsburg oder Ingolstadt. Es ging um Elektromobilität. Die Leute sollen endlich ihre Liebe zum Stromer entdecken. Die Regierung lockt mit noch höheren Wechselprämien und die Wirtschaft verspricht ein flächendeckendes Ladenetz. Vor allem bei Autos, die mit Wasserstoff fahren, ist das ja tatsächlich noch Zukunftsmusik. Aber es tut sich langsam was. Und wer weiß, vielleicht schafft die Brennstoffzelle ja doch noch den Durchbruch. Robert Gärtner ist Palliativmediziner. Er und sein Team fahren im Hochtaunuskreis zu todkranken Menschen, die lieber zu Hause sterben wollen als im Krankenhaus. Seine Arbeit hat auf den ersten Blick nicht viel mit Elektromobilität zu tun, aber auf den zweiten dann eben doch. Gärtner sitzt, wie viele seiner Kollegen, etwa ein Drittel seiner Arbeitszeit im Auto. Und irgendwann auf den langen Fahrten durch den Taunus hat er dann einen Entschluss gefasst.
Ja, das ist natürlich keine Sache, die jetzt über Nacht läuft. Dieses Thema trieb mich seit langem um, wie ein Betrieb oder ein ambulantes Palliativteam, wie wir, das ja sehr viel fährt. Also Sie müssen sich vorstellen, dass wir ein Drittel unserer Zeit im Auto unterwegs sind, ungefähr 150 bis 200.000 Kilometer pro Jahr. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte man so eine Fahrzeugflotte, die aus ca. 10 Fahrzeugen insgesamt besteht, weil wir ja 24 Stunden, 7 Tage pro Woche im Einsatz sind, schrittweise, nachhaltig umrüsten. Und da gibt es ja eigentlich nur zwei Varianten. Entweder, es geht also immer um den Elektromotor und der ist entweder batteriebetrieben oder er ist brennstoffzellenbetrieben.
Und Sie haben sich dann für beide Varianten entschieden?
Ja, ich bin ja Laie als Arzt auf dem Gebiet. Ich habe natürlich versucht, mich etwas schlau zu machen. Das ist ja schon fast eine religiöse Auseinandersetzung, ob ich nur mit Brennstoffzelle elektrisch fahre oder batteriegetrieben. Man muss dann auch mal so ein bisschen gucken, was gibt es denn überhaupt an Angeboten am Markt? Die ganz große Herausforderung ist, da wir ja im Mittelgebirge unterwegs sind, also im Hochtaunus, dass sie zumindest in der kalten Jahreszeit idealerweise auch Autos haben, die vierradgetrieben sind. Und die drei Brennstoffzellenautos, die es im Augenblick gibt, die sind nicht vierradgetrieben. Bei den Elektroautos haben sie da etwas mehr Auswahl. Letzten Endes war klar, wir müssen versuchen, beide zu bekommen. Die große Herausforderung sind die Lieferzeiten. Sie gehen ja nicht einfach in den Laden und sagen, Sie kaufen das. Das dauert manchmal bis zu 2 Jahre, bis Sie so ein Auto bekommen.
Sie haben mit Ihrem Patienten auch darüber gesprochen, beziehungsweise was für Feedback haben Sie von Ihrem Patienten bekommen, dass Sie jetzt mit Elektroautos unterwegs sind?
Ja, das ist sehr interessant, weil wir sprechen ja mit unseren Patienten, die schwerst krank sind und die alle irgendwann versterben, auch über das, was sie hinterlassen wollen, was vielleicht danach mal ist, was für sie an Bedeutung ist. Und da kam interessanterweise doch auch immer wieder dieses Gespräch zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, was hinterlasse ich für meine Kinder und Enkelkinder. Und im Schnitt sehr viel Interesse für unsere Idee und auch unseren Beschluss, die gesamte Fahrzeugflotte zu elektrifizieren. Also großes Interesse an der Nachhaltigkeit, wie man mit dem Planeten umgeht und wie diese Menschen, die ja jetzt versterben, dann irgendwie auch mit sich nehmen, diesen Wunsch, dass wir dieses Thema für ihre Kinder und Enkelkinder in den Griff kriegen. Kriegt das ja nicht das Palliativteam alleine in den Griff, aber wenn jeder so ein bisschen was macht, können wir damit etwas erreichen. Also großes Interesse bei den Patienten.
Mit den Wasserstoffautos mussten Sie bis vor kurzem zum Tanken immer noch nach Frankfurt fahren, abends dann Auto auftanken, weil direkt im Taunus gab es so eine Tankstelle gar nicht. Jetzt gerade vor, ich glaube, 1-2 Wochen hat da eine aufgemacht und dafür hatten Sie sich auch stark gemacht, oder?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Es gibt vom hessischen Wirtschaftsministerium gefördert eine Stelle, die sich um Wasserstoffantrieb kümmert, und über viele Wege hatte ich dann entdeckt, dass es ein deutschlandweit tätiges H2, also das ist ja die Formel für Wasserstoff, Mobilitätskonsortium gibt, was eine Wasserstofftankstelle, die ja nicht ganz umsonst ist, deutschlandweit ausschreibt. Wir haben uns dann als Region, sprich Stadt Bad Homburg, die Stadtwerke und insgesamt 70 Bürger, also Einzelpersonen und Firmen, beworben. Wir haben an einem Wettbewerb teilgenommen. Das habe ich ganz maßgeblich mit meinem Vetter organisiert. Das ist viel Arbeit und haben diesen Wettbewerb gewonnen. Und so ist es eben dazu gekommen, dass Bad Homburg eine eigene Wasserstofftankstelle bekommen hat, die ja jetzt am 29. Oktober eröffnet wurde.
Und seitdem müssen Sie nicht mehr nach Frankfurt fahren, was für Sie bestimmt auch viel bequemer ist.
Ja, also da, als ich mit dem ersten Wasserstoffauto begann und dann dem Team sagte, da gibt es einen Haken, wir müssen entweder zur Hanauer Landstraße oder nach Offenbach-Kaiserlei fahren, war die Begeisterung natürlich nicht sehr groß, weil das können Sie tagsüber mit dem Verkehr kaum vermitteln. Und dann bin ich oft selbst abends so um 21, 22 Uhr gefahren oder am Sonntag. Und das ist für uns jetzt ein riesiger Vorteil, dass wir vor Ort tanken können, überhaupt kein Zweifel.
Die kleine Anekdote mit der Tankstelle sagt viel darüber aus, wie das mit dem Wasserstoff aktuell läuft. Industrie und Politik halten sich weitgehend zurück. Und es braucht schon Überzeugungstäter wie Robert Gärtner, damit etwas passiert. Noch ist die Technik eine ziemlich teure Wette auf die Zukunft. Aber es gibt Menschen, die darauf setzen. Nikolas Iwan zum Beispiel. Er ist Geschäftsführer von H2 Mobility. Das Unternehmen baut ziemlich exklusiv Wasserstofftankstellen. Der Firmensitz ist in Berlin, aber zur Einweihung der nunmehr 76. Zapfsäule in Deutschland ist Iwan natürlich nach Bad Homburg gekommen. Er sitzt im Bistro der Tankstelle und erzählt, warum man den Wasserstoff nicht abschreiben sollte.
Wir haben in Deutschland die Wasserstofftankstelleninfrastruktur, die weltweit am schnellsten wächst bzw. gewachsen ist. Wir haben jetzt das dritte Jahr in Folge, in 2019, die meisten Neueröffnungen weltweit. Was die absolute Zahl angeht, sind wir noch knapp hinter Japan, tasten uns da aber ran mit 76 Tankstellen. Japan hat knapp über 100, Kalifornien ist an dritter Stelle mit 41.
Und mit den Tankstellen, die Sie jetzt hier bauen, da gehen Sie aber gewissermaßen in Vorleistung, oder? Weil so viele Wasserstoffautos auf den deutschen Straßen gibt es ja noch gar nicht.
Ja, H2 Mobility wurde gegründet, um die, ich sag mal, ewige Diskussion über, ob jetzt die Henne oder das Ei, das Auto oder die Tankstelle zuerst da sein soll, um das zu überwinden. H2 Mobility ist hier, um Infrastrukturaufbau und Fahrzeughochlauf parallel zu gestalten. Wir bauen die ersten 100 Tankstellen als Vorleistung quasi der Infrastruktur unconditional, sagen wir dazu, also unbedingt, ohne auf die Fahrzeugzahlen zu schauen. Und nach den 100 geht es dann weiter, abhängig von der Fahrzeugzahl.
Und gibt es da irgendwelche Kriterien, nach denen festgelegt wird, wo diese ersten 100 Tankstellen gebaut werden? Also ist das Autobahnanbindung oder ja, wonach machen Sie das fest?
Ein Großteil der ersten 100 Tankstellen wurde, ich sag mal, nach einer größeren Analyse vergeben. Das heißt, wie ist das Potenzial, wie sind die Verkehrsflüsse etc. Einen gewissen Teil haben wir allerdings auch auf anderem Weg vergeben. Da haben wir Regionen gefragt, wer bietet uns denn am meisten Interesse, am meisten Wasserstoffinteressensbekundungen. Und Bad Homburg hat sich hier ausgezeichnet, weil hier viele Menschen zusammengekommen sind und gesagt haben, wenn hier eine Tankstelle herkommt, dann werden wir uns ein Fahrzeug anschaffen. Deshalb gibt es die Tankstelle hier und weil sie sehr gut in unser Netz passt mit der Nähe zu Frankfurt und den Autobahnen.
Die Investition in so eine Wasserstofftankstelle wie hier in Bad Homburg, die ist erstmal ziemlich hoch. 1,2, 1,4 Millionen Euro kostet die, glaube ich. Das ist nochmal wesentlich teurer als zum Beispiel eine Ladesäule für ein batteriebetriebenes E-Auto, oder?
Das Besondere an der Wasserstofftechnologie ist, dass die Anfangsinvestition deutlich höher ist als jetzt in eine Ladesäule zum Beispiel. Allerdings ist eine Tankstelle dann extrem mächtig und kann sehr viele Fahrzeuge betanken. Das heißt, die initiale Investition und Komplexität ist durchaus höher als auch bei der batterieelektrischen Mobilität. Dann allerdings hat man nicht mehr so viel Zusatzinvestitionen. Das heißt, die Investitionskurve steigt langsamer und mit hohen Fahrzeugzahlen wird die Wasserstoffinfrastruktur günstiger, als wenn man entsprechend Netze zum Beispiel ausbauen würde und alles mit der Batterie macht.
Das legt die Frage nach, wer bezahlt's? Also ist das alles privates Geld, was jetzt hier in den Aufbau der ersten 100 Zapfsäulen fließt, oder gibt es da verschiedene Fördertöpfe?
Die Tankstellen, die wir bauen, die sind ungefähr zur Hälfte von öffentlichen Institutionen gefördert, zum Beispiel der EU oder auch der deutschen Bundesregierung. Und die andere Hälfte kommt von den Shareholdern von H2 Mobility Deutschland, die hier investieren, um diesen Markt in der Zukunft zu schaffen.
Und das sind zum Beispiel Daimler, Linde oder auch Shell. Wie gesagt, noch ist das eine Wette auf die Zukunft. Wenn man auf die Homepage von H2 Mobility geht, dann kann man auf die Tankstellen klicken und schauen, wann dort zuletzt getankt wurde. Meistens ist das ein paar Stunden oder sogar ein paar Tage her. Wirklich Geld kann man damit noch nicht verdienen. Aber wer weiß schon, wie die Zukunft aussieht. Die Bundesregierung hat den Wasserstoff jedenfalls gerade mal wiederentdeckt. Genau einen Tag nach dem E-Mobilitätsgipfel in Berlin vergangene Woche gab es sogar einen eigenen Wasserstoffgipfel. Mit gleich mehreren Bundesministern und großen Visionen, wie mein Kollege Dirk Rodenkirch aus dem Hauptstadtstudio berichtet.
Deutschland setzt auf Wasserstoff. In den beteiligten Ministerien ist man überzeugt, Wasserstoff bietet enorme Möglichkeiten.
Aus unserer Sicht ist grüner Wasserstoff, das Erdöl von morgen,
erklärt Michael Meister, Staatssekretär im Forschungsministerium. Als einen der Kraftstoffe der Zukunft sieht auch der Verkehrsminister den Wasserstoff. In 3 Jahren sollen laut Andreas Scheuer 60.000 Autos in Deutschland damit fahren. Aktuell sind es nur 600. Schon gelöst, so der Minister, sei das Problem der Tankstellen.
Wir haben jetzt im Frühjahr 2020 dann 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Mit dem Vertrag, den ich gerade unterzeichnet habe, jedes Jahr 10 bis 15 Tankstellen dazu zu bauen. Also Infrastruktur gelöst in Europa so gut wie kein anderer.
Die Autoindustrie sieht Scheuer nun in der Pflicht, bezahlbare Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Denn
Otto Normalverbraucher kann sich jetzt kein Wasserstoffauto kaufen. Und da brauchen wir Modelle, vor allem im Personentransport, im Sharing-Bereich, damit die Bürgerinnen und Bürger diese Wasserstofftechnologie an Fahrzeugen erleben können.
Aber Wasserstoff kann weit mehr als Autos, Schiffe oder Züge antreiben, berichtet Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Das Potenzial sei viel größer.
Er kann eingesetzt werden, um Energie zu speichern, auch über Monate und Jahreszeiten hinweg. Er kann angewendet werden zur Stahlherstellung, indem man Kokskohle ersetzte durch sauberen grünen Wasserstoff.
Wasserstoff soll einerseits dazu beitragen, die Klimaziele der Bundesregierung einzuhalten. Andererseits müsse der Ansatz ein globaler sein, sagt Entwicklungsminister Gerd Müller. Sein Ministerium baue die Energie- und Technologiebrücke zwischen Deutschland und den Entwicklungsländern, insbesondere Afrika. Auch um zu verhindern, dass dort vor allem Kohlekraftwerke gebaut werden.
Deshalb müssen wir diese Wasserstoff-Methanol-Technologien, der Deutschland vorausgeht, für den afrikanischen Kontinent nutzen. Denn Afrika ist der Kontinent der Sonne zur Produktion klimaneutraler Kraftstoffe und dabei aus grünem Wasserstoff unter CO2-Bindung Methanol produzieren.
Das könne für Deutschland zu einer Win-Win-Situation werden. Denn produziert wird Wasserstoff nach Ansicht des Forschungsministeriums künftig eher nicht in Deutschland. Afrikanische Länder oder Australien seien geeignetere Standorte, weil dort viel die Sonne scheint und aus Wasser und mit Solarstrom einfach Wasserstoff hergestellt werden kann. Deutschland will aber bei den Produktionsverfahren, der Speicherung und beim Transport der Hauptakteur sein und damit die Nummer 1 beim Wasserstoff. Dirk Rodenkirch, Berlin.
HR Info Wirtschaft.
Und das klingt doch schon wieder nach einem großen Versprechen. Nach Wasserstoff als Feenstaub einer sauberen Zukunft. Dabei darf man nicht vergessen, dass dieser Traum schon recht lange geträumt wird. Seit Jahrzehnten tüfteln Forscher weltweit daran, das flüchtige Gas irgendwie alltagstauglich zu bekommen. Bislang ist es vor allem eine große Was-wäre-wenn-Geschichte. Wenn Wasserstoff nur mit erneuerbaren Energien aus Wasser gewonnen würde, dann wäre er umweltfreundlicher als zum Beispiel die batteriebetriebenen Autos. Wenn es genug Zapfsäulen gäbe, dann wäre das Tanken auch viel bequemer als das langwierige Laden der Batterien. Und wenn sich mehr Leute für ein Wasserstoffauto entscheiden würden, dann wären die auch nicht mehr so exorbitant teuer. Fast 80.000 Euro für einen Toyota Mirai, das ist heute nur was für Enthusiasten. Dazu kommt, dass der Wasserstoff in Deutschland mächtige Gegner hat. Allen voran Volkswagen-Chef Herbert Diess. Der setzt mit dem neuen Modell ID.3 gerade alles auf die Batteriekarte. Und wer Milliarden in die Technik investiert, der will von Wasserstoff nichts wissen.
Sie brauchen einfach Wasserstoff, der CO2-neutral hergestellt ist. Das ist heute praktisch nicht möglich, weil Sie da natürlich enorm viel Kapazitäten bräuchten. Aus regenerativer Stromerzeugung, um diesen Wasserstoff herzustellen, etwa 3-mal so viel wie fürs Elektrofahrzeug.
Und auch Opel setzt mit dem Corsa E auf die Batterie. Mangelnde Reichweite ist zumindest für Markenbotschafter Jürgen Klopp dabei kein Problem.
Ich fahre zum Trainingsgelände, ich fahre nach Hause, ich fahre zum Stadion, ich fahre nach Hause, fertig. So, und ich bin natürlich wie gemacht. Ja, bei 330 Kilometer Reichweite bedeutet das für mich, ich muss nur, keine Ahnung, zweimal im Monat laden.
Und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass Jürgen Klopp auch eine eigene Garage hat, wo er sein Elektroauto bequem aufladen kann. Für den Normalbürger in der Stadt ist das noch ein Problem. Zwar gibt es in Deutschland rund 20.000 Ladesäulen, aber was nützt mir die Station um die Ecke, wenn da stundenlang mein Nachbar lädt? Trotzdem hat die Batterietechnik momentan klar die Nase vorn. Und man muss schon ein bisschen zurückblicken, um sich zu erinnern, dass das nicht immer so war. Boris Schilder ist Dozent an der Frankfurter Fachhochschule und kann sich noch ganz gut erinnern. 2010 hat er bei Opel in Rüsselsheim an neuen Batterien getüftelt. Der Name Tesla, erzählt er, der war damals nur Insidern bekannt.
Es stimmt, Tesla war nicht jedem ein Begriff zu der Zeit, aber die Firma hat schon existiert, die haben schon ihren Tesla Roadster verkauft. Aber ich glaube, dieser Massenmedienhype, der hat dann wahrscheinlich bei Tesla erst eingesetzt, als das Model S auf den Markt kam, was der Allgemeinheit eben deutlich bekannter ist als der Roadster davor.
Und das Model S kam
2011.
Und Sie haben an Batterien gearbeitet, aber parallel hat Opel auch an der Brennstoffzelle gearbeitet. 2010 ist nicht so lange her, aber damals wusste man auch noch nicht so recht, wohin die Reise geht, oder?
Ja, genau. Also im Entwicklungszentrum für alternative Antriebe haben wir eben parallel an batterieelektrischen Fahrzeugen gearbeitet und an Brennstoffzellenfahrzeugen. Und ich war eben in der Abteilung, die an batterieelektrischen Fahrzeugen gearbeitet hat. Und beide Wege wurden letztendlich verfolgt. Und ich denke, dass das heute eigentlich immer noch der Fall ist. Zurzeit haben die batterieelektrischen Fahrzeuge die Oberhand, würde ich sagen. Das war vielleicht vor etwa 10 Jahren Größenordnung noch ein bisschen anders. Da hatten viele Unternehmen eigentlich den Gedanken, dass sie direkt vom Verbrenner dann zum Brennstoffzellenfahrzeug springen würden, weil die Reichweite von Batterien zu der Zeit eigentlich nicht wirklich die Perspektiven geboten haben, dass man den Verbrenner ersetzen kann. Ja. Heutzutage denkt man da auch ein bisschen anders drüber. Die Lithium-Ionen-Zellen haben sich extrem verbessert in den letzten Jahren. Und es gibt auch Konzepte, sehr große Batterien halt eben in Autos unterzubringen. Und dementsprechend hat sich halt auch hier so ein gewisser Hype oder zeigt sich ein gewisser Hype, dass mittlerweile mehr Hersteller auf batterieelektrische Fahrzeuge setzen als auf Brennstoffzellenautos derzeit.
Nun sind Sie nicht verdächtig, sozusagen der Brennstoffzelle das Wort zu reden. Sie haben an den Batterien gearbeitet. Trotzdem, jetzt sind Sie im wissenschaftlichen Bereich tätig, hier an der FH in Frankfurt. Insofern mal neutral betrachtet, was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile der Batterietechnik und was sind vielleicht die Vorteile der Brennstoffzellentechnik?
Also die Vorteile der Batterietechnologie ist insgesamt, also einmal ein relativ hoher Wirkungsgrad. Also das heißt, wenn wir Strom haben, wenn wir den in die Batterie laden und von der Batterie dann an den Elektromotor weiterleiten und so weiter, ist der Gesamtwirkungsgrad sehr hoch, höher als bei der Brennstoffzelle und vor allem natürlich deutlich höher als beim Verbrenner. Das heißt, wir brauchen sozusagen weniger Kilowattstunden Energie pro 100 Kilometer als bei anderen Technologien. Und dann haben wir eben den Vorteil, dass wir zumindest eine gewisse Ladeinfrastruktur jetzt schon aufweisen können. Die meisten Menschen, zumindest die vielleicht ein Eigenheim haben oder in einem Haus wohnen mit Garage oder so, die können auch zu Hause dann eine Ladeinfrastruktur aufbauen mit überschaubaren Kosten, sage ich mal. Ja. Klar, ist was anderes jetzt hier gerade in der Stadt. Wenn Sie auf der Straße parken, dann ist es schwierig, dort sein Elektroauto aufzuladen. Also das sind so Punkte, an denen auf jeden Fall noch nachgebessert werden muss, keine Frage. Aber im Vergleich zum Brennstoffzellenfahrzeug Wasserstoff finden Sie nur an einer Handvoll von Tankstellen bisher in Deutschland oder in Hessen auch. Da ist die Infrastruktur noch deutlich schlechter. Ja.
Was spricht für die Brennstoffzelle, also für den Wasserstoff?
Ja, also da kommen wir auch eigentlich zum großen Nachteil von der Batterie. Die Energiedichte ist im Vergleich zum Benzin, Diesel oder auch zum Wasserstoff, wenn man den bei relativ hohen Drücken speichert, einfach sehr gering. Ja. Das heißt, Sie brauchen viele Kilogramm an Batterie, um auf eine gewisse Reichweite zu kommen. Und da kommt im Prinzip eben die Brennstoffzelle mit Wasserstoff ins Spiel. Wenn Sie eben eine größere Reichweite benötigen, dann wird ab einer gewissen Entfernung die Brennstoffzelle interessant. Sowohl aus Kostensicht, weil Batterien relativ teuer sind, aber auch aus CO2-Sicht, weil Batterien natürlich in der Herstellung relativ energieaufwendig sind und dabei halt relativ viel CO2 produziert wird. Das heißt, wenn Sie an Fahrzeuge denken, die relativ weit fahren sollen oder auch viel Energie verbrauchen, wie LKWs zum Beispiel oder Busse, dann spielt die Brennstoffzelle da ihre Vorteile aus.
Wenn man die Diskussion gerade so verfolgt, jetzt auch auf der IAA hier in Frankfurt, dann hat man so das Gefühl, die Brennstoffzelle fristet so ein bisschen ein Schattendasein. Wenn man mit Leuten redet, die daran arbeiten, sind die immer noch sehr enthusiastisch und sagen, das ist eigentlich nach wie vor das große Versprechen. Vielleicht noch immer nicht jetzt, noch immer nicht serienreif, aber vielleicht in 10, 20 Jahren. Und die sagen dann immer noch, naja, die Batterietechnik ist so eine Übergangstechnik. Wenn Sie mal in die Zukunft schauen, kann es sein, dass wir vielleicht in 20 Jahren alle Wasserbrennstoffzellen in den Autos haben oder ist die Batterie inzwischen oder ist die Batterie auf absehbare Zeit so gut, dass das tatsächlich auch eine Alternative sein kann und es dann wie jetzt Benzin und Diesel eben Wasserstoff und Batterie gibt?
Ich denke nicht, dass das batterieelektrische Fahrzeug überhaupt nicht zum Zug kommt. Ja, also dass wir irgendwann nur Brennstoffzellenfahrzeuge haben, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, zum Pendeln oder innerstädtische Lieferdienste oder sowas mir anschaue, dann denke ich, dass die nicht mit einer Brennstoffzelle betrieben werden müssen, sondern dass man das mit der Batterie sehr gut hinbekommt und aufgrund des höheren Wirkungsgrades die Batterie auch da die bessere Wahl ist als die Brennstoffzelle. Also ich denke eher umgekehrt, dass beides parallel existieren könnte in der Zukunft und dass man dann eher schaut, okay, wo komme ich mit der Reichweite des Batteriefahrzeugs hin, wo sind die Kosten überschaubar, wo wird die Batterie nicht utopisch groß. Da verwende ich den batterieelektrischen Antrieb und wo ich halt größere Reichweiten, größere Leistungen brauche, da verwende ich halt eben die Brennstoffzelle. Aber ich denke, bei dem normalen PKW, den wir heutzutage oft im Kopf haben, wenn wir eben von Kraftfahrzeugen sprechen, denke ich schon, dass da die Batterie in der nahen Zukunft eigentlich die sehr, sehr gute Wahl ist. Vor allem, wenn man bedenkt, viele von uns fahren natürlich in Urlaub größere Strecken, aber muss man deswegen das ganze Jahr über mit einem Fahrzeug rumfahren, was diese hohe Reichweite permanent anbietet? Können wir nicht über Carsharing oder Mietangebote nachdenken, sodass wir vielleicht ein batterieelektrisches Auto besitzen, was eine relativ geringe Reichweite hat, um eben auf die Arbeit zu kommen oder am Wochenende Ausflüge zu machen und das ein, zwei Mal im Jahr diese relativ seltenen Fälle, dass wir uns dort eben ein Fahrzeug mieten, was in der Zukunft ein Brennstoffzellenfahrzeug ist, um diese größeren Entfernungen zurückzulegen. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass beides parallel halt eben existieren wird.
Das Batterieauto als Brot- und Butterfahrzeug und die Brennstoffzelle für LKWs und Urlaubsfahrten. Boris Schilder ist nicht der einzige Experte, der sich das gut vorstellen kann. Und auch in Robert Gärtners Fuhrpark fahren die beiden Systeme ja friedlich nebeneinander her. Wobei man das batteriebetriebene Auto heute relativ leicht bekommt, sagt er. Beim Wasserstofffahrzeug ist das immer noch ein kleines Abenteuer.
Es ist interessant, dass die deutschen Hersteller alle seit Jahren mit Wasserstoffautos experimentieren, aber eben diese Autos nicht verkaufen oder verleasen. Bis auf Mercedes, die das also mit großem Trara angekündigt hatten, nur als man dann nachfragte und versuchte, dieses Auto zu bekommen, hieß es ja, vielleicht in 2022. Das war so ein bisschen wie damals in der DDR, als man versuchte, einen Wartburg zu bekommen. Und dann habe ich über viele Umwege, über so eine Spezial-App, die E-Mail-Adresse von Herrn Zetsche bekommen. Das ist ja der letzte langjährige Chef von Daimler gewesen, der interessanterweise aus einer Nachbarstadt Bad Homburg kommt, nämlich aus Oberursel. Und habe den persönlich angeschrieben und habe ihm gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir jetzt die Wasserstofftankstelle bekommen und die Stadt, also sprich der Oberbürgermeister und wir als Palliativteam, die das maßgeblich initiiert haben, nicht zu einem Auto kommen und dann letzten Endes nur die Japaner mit dem Toyota Mirai und die Südkoreaner mit dem Hyundai Nexo fahren und dass das sicherlich auch für das Image der deutschen Automobilindustrie nicht gut ist. Und da hat sich dann sehr schnell eine Assistentin des Vorstands gemeldet und uns zugesagt, dass wir innerhalb von 3 Monaten 2 Fahrzeuge erhalten.
Und damit wären wir wieder bei der Eigeninitiative, die man heute noch haben muss, wenn man denn wirklich so ein Wasserstoffauto haben will. Und das war HR Info Wirtschaft. Die Sendung gibt's natürlich wie immer auch als Podcast unter hrinforadio.de.